Da ist der Duri Bonin mit dem Podcast «Auf dem Weg als Anwalt» und er hat quasi einen Stammgast bei sich, nämlich den Beat Stocker. Guten Abend, Herr Stocker.
Grüezi, Herr Bonin.
Wir haben ja schon ein paar Podcasts gemacht, von Ihrer Verhaftung bis zur Haftentlassung. Sind wir dort abgeschritten? Haben Sie Reaktionen bekommen auf unsere erste Folge am Podcast?
Ja, sehr viel. Also ich habe, zuerst war es ruhig gewesen und ich habe Podcasts gebraucht, vor allem in meinem familiären Umfeld, um den Leuten eigentlich meine Geschichte zu erklären. Und aus dem heraus hat sich so ein Dominoeffekt ergeben, wo ich auf einmal von, letztendlich, ich habe es mal gezählt, über 100 Leute haben mir Feedback gegeben auf die Podcast. Und inklusive meiner Schwester, wo ich ja letztes Mal gesagt
habe, dass... Jetzt will ich natürlich explizit wissen, was ihre Schwester gesagt hat.
Also sie ist immer noch nicht ganz einverstanden gewesen mit mir, in dem Sinn, dass sie gesagt hat, solange du etwas musst erklären musst, fühlt es sich für sie immer ein bisschen komisch an. Oder? Aber sie hat auch gesehen, dass das sehr authentisch ist, das, was ich ihr erzählt habe, was wir zusammen diskutiert haben, dass das sich sehr gut spiegelt.
Ich habe gehört, also ich habe auch viel Feedback bekommen und von anderen Prozessparteien ist mir gespiegelt worden, viele Aussagen seien geschönt gewesen im Podcast.
Geschönt im Sinn?
Ich habe Ihnen leider kein konkretes Beispiel. Mhm. Also Ihre Position wie nicht objektiv dargestellt.
Ja, es war mein Erlebnis von den Situationen, die wir zusammen diskutiert haben. In den Abschnitt von dem ganzen Verfahren. Also, das kann ja niemand anders besser erzählen, wie er sich dabei gefühlt hat als ich. Und ich glaube, über den Sachverhalt selber haben wir nicht viel
diskutiert. Nein, haben wir einen grossen Bogen darum gemacht.
Also geschönt, da müsste mir jemand erklären, dass ich mich anders hätte fühlen in diesen Situationen. Glaube ich nicht.
Ja, ich habe diesen betreffenden Personen auch angeboten, auch im Podcast kommen. Also gar kein Vorbehalt, sondern umso lieber. Aber das ist dann auch nicht gewünscht worden.
Also was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn ich das jetzt höre, ist einfach, dass man, keine Ahnung, wer jetzt die anders, also das Feedback gegeben hat, aber dass man überhaupt nicht mehr spürt, wenn man in dieser Mühle, wenn das der Beruf ist, den man hat. Oder? Man ist zum Beispiel Staatsanwalt, man ist zum Beispiel Anwalt, Strafverteidiger und in der Privatklägerrolle oder dann weiter als Richter. Man spürt doch gar nicht mehr, was es eigentlich bedeutet, jahrelang in so einem Prozess zu ziehen. Das haben wir diskutiert.
Oder? Ja, ja. Ich glaube, das wird gar nicht reflektiert. Ja. In den anderen Rollen. Mhm. Ja. Und das ist schon klar, man hat ein Bild von ihnen. Man hat sie vielleicht Einvernahmen erlebt, vielleicht aus den Akten. Und das habe ich auch ihnen auch gespiegelt. Sie haben ganz anders gewirkt als jetzt zum Beispiel das Bild, das ich von ihnen hatte, aus einem Interview in der NZZ am Sonntag.
Ja, also da würde ich dann gerne, wenn wir darauf kommen, heute noch reden. Oder? Wo habe ich eigentlich die Möglichkeit, nicht interpretiert zu werden, sondern mich im Original darzustellen? Und auch Original-Feedback zu geben oder Antworten zu geben. Die Möglichkeiten sind immer in einem Setting, wo getränkt ist durch die Vermutungen und Hypothesen. Oder? Also, es ist tatsächlich so, dass ich in diesen 4 Jahren wenig Gelegenheit hatte, um meine damalige Motive zu erklären, mich als Mensch zu erklären, das Thema Geld zum Beispiel und Beat Stocker zu erklären, das haben wir in diesem Podcast zuerst mal aufgenommen. Und man hätte mich auch vorher fragen können. Oder?
Gut, aber es interessiert eben eigentlich nicht.
Ja, aber mich würde das interessieren, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich eine Herausgabepflicht absichtlich übersehen habe und dass ich eigentlich hinter dem ziemlich ein geldgieriger Mensch bin, sehr wahrscheinlich, dann hätte ich doch erwartet, dass man das mal mit mir diskutiert, oder?
Ich glaube, ich glaube nur schon im Wort diskutieren liegt ja, das Missverständnis. Ja, klar. Aber dass ist das nicht Ihnen völlig ausufert. Also jetzt liegt ja, zum einfach mal zu sagen, also jetzt liegt das Dispositiv vom erstinstanzlichen Urteil vor. Die eigentliche Urteilsbegründung kennen Sie noch nicht?
Nein, kennen wir noch nicht.
Und unsere Idee heute ist eigentlich das Erleben von dieser Hauptverhandlung, von diesem Gerichtsprozess zu reflektieren. Mhm. Oder für Außenstehende mal darstellen, wie das eben genau ist als beschuldigte Person. Das ist ja eine Sichtweise, wo man sonst nie Zugang dazu bekommt.
Ja, das können wir gerne machen.
Jetzt, um uns kurz zeitlich verorten. Also, wann sind Sie verhaftet worden?
Am 27. Februar 2018.
2018. Und wann war die Haftentlassung?
Am 11. Juni 2018.
Und wann ist die Anklage erhoben worden?
Am 20. Oktober 2020.
Also die Strafuntersuchung ist rund fast 2 Jahre gegangen?
Mehr, 2,5. Oder? Vom Februar 2018 bis im Oktober.
Ah ja, genau, 2,5 Jahre. Und wann war die Gerichtsverhandlung? Im Januar 2022?
Am 25. Januar 2022.
Also dann ist zwischen Anklageerhebung und Verhandlung ist auch noch mal 1,5 Jahre gegangen?
Ja.
Jetzt, wenn wir einfach schnell im Schnelldurchlauf durch die Strafuntersuchung gehen. Wir haben in der Podcast zu der Untersuchungshaft ist bei mir der Eindruck entstanden, dass Sie versucht haben, Ihre Unschuld zu beweisen. Also Sie haben aktiv mitgearbeitet mit der Strafverfolgungsbehörde. Hat sich denn Ihr Verhalten weitergezogen, auch nach der Haftentlassung?
Also es ist eigentlich in dieser Absicht geblieben und dass ich die Fragestellungen, die ich bekomme, die Vorwürfe, die darin verpackt sind, dass ich auf die reagiere und meine Meinung dazu gebe, im Sinn von mich verteidigen und sagen, nein, das ist ökonomisch und ich kann es nur so beurteilen, nicht so gewesen, wie es jetzt da dargestellt wird. Das hat sich eigentlich über die ganze Untersuchungszeitraum von 2,5 Jahren durchgezogen, bis dann zwei Dämpfer hat die Strategie bekommen, oder? Bis ich gemerkt habe, auch wenn der erste Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung zum Schaden von Raiffeisen und Aduno-Gruppen nicht gehabt werden kann, man kommt einfach mit einem neuen, ohne eine Zäsur zu machen, einfach hoppla. Und das Zweite, was ich als Zäsur möchte bezeichnen, ist, dass ich einfach gemerkt habe, mit Anklageentwürfen, wo dann eigentlich das Anschlussprodukt gewesen sind an Einvernahmen, dass ich eigentlich in diesen Anklageentwürfen überhaupt nicht reflektiert worden ist, was in den Einvernahmen an Aussagen von mir und von anderen mit Beschuldigung gemacht wurde. Und ab dann habe ich eigentlich angefangen, einfach auf früheres gesagt zu verweisen und nicht mehr zusätzliche Informationen
geben. Sie haben gesagt, es hat Dämpfer gegeben in dieser Strategie. Haben Sie denn aber die Haftentlassung an sich als Ausfluss von dieser Strategie angeschaut? Also so quasi wie ein erster Zwischenerfolg?
Nein, überhaupt nicht. Die 3,5 Monate, was dann letztendlich 100 Tage sind, das habe ich gefunden. Das war schon der Zitrone ziemlich ausgematscht.
Ich glaube, zu wissen, dass man während der Corona-Phase, Ihre Strafuntersuchung ist ja dann genau in die Corona-Phase gefallen, hat es ja Remote-Einvernahmen gegeben. Hat es in dem Verfahren, wo Sie drin waren, auch digitale Einvernahmen gegeben?
Mhm. Wir haben dann ab Corona, also das heisst ab Frühling 2020 haben wir total umgestellt, alle weiteren Einnahmen auf online.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie dann bei Ihrem Anwalt im Büro gewesen und man war mit dem Staatsanwalt digital verbunden gewesen? Oder sind Sie daheim gewesen, Ihr Anwalt in seinem Büro?
Also das erste Mal ist, das ist mit der Software TrueConf ist das gelaufen, bin ich bei meinem Anwalt gewesen, also bei Andreas Blattmann, bei Quadra an der Markgasse. Und in einem separaten Zimmer, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss können mit ihnen diskutieren, wenn es etwas gibt. Aber der Grossteil und ab dann, ab der zweiten Online-Einvernahme, bin ich in Bern gewesen. Mhm. Meine Anwälte sind in Zürich gewesen. Und die Staatsanwaltschaft hat auch von zu Hause, also der leitende Staatsanwalt hat von zu Hause ausgeschafft.
Und warum hat man bei der Remote-Anordnung mitgemacht?
Das haben wir gar nie so diskutiert. Wir sind zwar gefragt worden, ob wir einverstanden sind, also von Seiten der Staatsanwaltschaft. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat es niemand von der Verteidigungsseite irgendwie das Wort erhoben. Das ist wie akzeptiert gewesen. Und am Schluss ist mir jeweils gefragt worden von einer Online-Einvernahme, ob man irgendwie das Gefühl hat, man sei unfair behandelt worden durch die Tatsache, dass. Und dort hat man noch etwas dazu sagen. Aber es ist bei uns, in unserem Kreis, also als Beschuldigte, ist nie diskutiert worden von den Anwälten, dass das irgendwie Grund gibt, das nicht zu akzeptieren. Mhm.
Aber man kann dadurch schon konstatieren, also auf die Zeit haben wir nie gespielt?
Nein, haben wir nicht.
Mhm. Die Frage ist vor dem Hintergrund mit der Verjährungsthematik. Mhm. Und warum nicht?
Aus dem einfachen Grund, dass ich das Hauptthema Verjährung ist natürlich der Fall Contrain, wo am 4. April 2022, 15 Jahre her ist, mit dem Closing, also von der Aktientransaktion. Und ich habe nie einen Sinn gesehen oder einen Grund gesehen, dass man auf Verjährung spielen muss, weil ich also ein bisschen billige Risiko.
Jetzt haben wir vorher gesagt, eben Remote-Einvernahme. Seit Sie einmal gefragt worden, ob Sie das als fair empfunden haben. Und was ist Ihre Einschätzung von dieser Art von Einvernahme?
Ja, es hat so zwei Seiten. Das eine ist, man ist irgendwie froh, dass man nicht mehr die unsägliche Weststrasse 70 muss gehen, wo man doch schon gefühlt hunderte von Einvernahmen gehabt hat und hat dafür in seinen eigenen vier Wänden bleiben, weil auch für mich als Berner nicht die Reise nach Zürich. Die Einvernahme selber ist vor allem ein technisches Desaster gewesen, oder dass einerseits von Seite der Staatsanwaltschaft ist irgendwie immer wieder hat Tonprobleme gegeben, Bildprobleme gegeben. Also es ist sehr anstrengend geworden, weil man zum Teil eine Geräuschkulisse hat und es ist einfach nicht professionell gemacht worden. Also es war allen klar gewesen, dass man da am Anfang ist von einem Lernprozess und wir sind die ersten Versuchskaninchen. Das ist zum Teil sehr anstrengend gewesen. Also, man hat immer wieder müssen Leute einfangen, die rausgefallen sind und also so im Sinn von in einen Kontext hineinkommen von einer Einvernahme ist sicher nicht gewesen. Ich habe das einmal darauf angesprochen, wie ich es erlebt habe, also vom Staatsanwalt darauf angesprochen, und gesagt, es ist sicher nicht Business as usual, sondern es ist einfach anders.
Ja, die Antwort befriedigt mich jetzt nicht ganz, weil ich bin eigentlich ein Befürworter von technischen Neuerungen. Aber es ist klar, wir sind die absolut Ersten gewesen und man hat nach der Corona-Phase haben sie auch wieder mit dem aufgehört, weil sie einfach nicht mehr gezwungen dazu sind. Aber eigentlich wäre es schon der richtige Weg für nicht ganz so essentiell wichtige Einvernahmen.
Also gut, das ist bei uns eben nicht das Kriterium gewesen. Also bei uns ist noch absolut ab Frühling 2020 ganz wesentliche Leute und Themen sind noch behandelt worden mit diesen Online-Einvernahmen. Also die haben von der Bedeutung her, sind es eigentlich zum Teil wirklich sehr, sehr grosse Bedeutung gehabt. Ich glaube, man hat das normale Erlebnis wie bei Online-Sitzungen, oder? Dass man einfach, es fehlt einem eine Dimension. Und das ist eine Dimension, wo man als Beschuldigter vor allem merkt, ich habe keine Abstimmung mit meinem Anwalt, oder? Weil der sitzt als einer von diesen vielen kleinen Bildausschnitten sitzt er in dieser Konferenz und die Dimension fehlt den ganzen Tag, oder? Und damit gibt es zum Beispiel auch keine Abstimmungen im Sinne von Instruktionen vom Anwalt.
Ja, was ich finde, was eindeutig fehlt, ist das Gespür für die anderen Leute. Also das hast du einfach nicht gleich, wenn du es nur auf Bildschirm kannst mitverfolgen.
Gut, dann muss ich sagen, wir haben uns natürlich zu dem Zeitpunkt Frühling 2020 schon fast zwei Jahre gekannt. Also jetzt unter den Leuten oder sowohl vis-à-vis die zwei respektive drei Staatsanwälte, die hat man schon fast in- und auswendig gekannt. Die Mitbeschuldigten hat man auch gekannt. Also wir sind aus einer gewissen Routine heraus sind wir in das Online-Format hineingestiegen. Und insofern muss ich sagen, wenn man es ganz nüchtern anschaut auf einer sachlichen Ebene, würde ich nicht wahnsinnig viele Einschränkungen sehen, aber die praktische Umsetzung mit diesen technischen Störungen war mühsam.
Ja, aber ich würde sagen, bei essentiellen Zeugeneinvernahmen würde ich weiterhin darauf bestehen, dass ich im Raum sein kann.
Aber ich glaube, früher oder später ist das natürlich eine neue Realität, oder? Ich meine, man hat doch auch viele von uns haben das Gefühl gehabt, es seien Online-Sitzungen, Zoom-Sitzungen seien nicht möglich. Ich mag mich erinnern, da haben Leute am Anfang auch noch Probleme mit der Software. Und irgendwie ist es selbstverständlich. Ich glaube, eine ähnliche Entwicklung darf man auch bei Einvernahmen.
Ja, nein, ich begrüße das sehr. Ich finde einfach, es gibt so die Hauptbeweise, die werden wir weiterhin müssen in physischer Abwesenheit abnehmen. Jetzt einfach noch kurz die Strafuntersuchung. Haben Sie Beweisanträge gestellt im Laufe der Strafuntersuchung?
Ja, wir haben ab Februar 2020 hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, dass der Abschluss der Untersuchung geplant ist mit bevorstehender Anklage. also schon Februar 2020, bevor das online losgegangen ist. Und ab dort sind uns bis Juli 2020 und dann darüber raus, also bis zu dieser Zeit von der Anklage im Oktober, sind uns 3 Gelegenheiten gegeben worden, zum Beweisantrag zu stellen. Die aber allesamt von allen Parteien mit wenigen administrativen Ausnahmen eigentlich abgewiesen worden sind. Immer mit dem expliziten Hinweis, dass ja die bevorstehende Hauptverhandlung noch Gelegenheit gäbe, den Beweisantrag nochmals zu stellen.
Haben Sie denn die Beweisanträge auch vor Gericht wiederholt?
Nein, wir haben vor Gericht auch Beweisanträge gestellt. Aus dem Universum von denen bereits gestellt, aber hat sie so abgestrebt, dass noch 2 vorig geblieben, also für das Bezirksgericht 2 noch gestellt worden sind. Oder?
Darf ich wissen, welche 2?
Ursprünglich, man hat die Frage von der GCL, also die ganze Frage von der Einflussnahme vom Stocker auf die Höhe von der Processing Fee, hat man nochmal offensichtlich nicht herausgegebene Mailverkehr und Unterlagen rausverlangt, abgelehnt worden. Und nachher haben wir die berühmten 32'000 Seiten moniert und haben gesagt, wir möchten offiziell die 32'000 Seiten, die die Staatsanwaltschaft elektronisch dem Bezirksgericht übermittelt hat, aber uns nie zur Verfügung gestellt worden sind, bis wir die elektronischen Unterlagen vom Bezirksgericht bekommen. Darum haben wir auch noch mal einen Beweisantrag gestellt, der den Inhalt von diesen 32'000 Seiten betrifft.
Dann ist zu konstatieren, dass in dem Moment, wo ihr Beweisanträge stellt, im 2020, sind euch nicht alle Akten zur Verfügung gestanden.
Ja, das ist
es. Gut, jetzt nehmen wir uns der Hauptverhandlung. Müssen wir von der Untersuchung noch irgendetwas wissen, was nachher im Hinblick auf die Hauptverhandlung von Bedeutung ist?
Was mir aufgefallen ist, und das vor allem dann auch in der Vorbereitung auf die Hauptverhandlung, auch die, übrigens die technische Vorbereitung mit dem ganzen Data Handling und Datenanalyse, die Unterschiedlichkeit im Hinblick auf die Schlusssiefen an. Also Unterschiedlichkeit im Arbeitsstil von Staatsanwälten. Schlusseinvernahmen sind ja ein hervorragender Ausgangspunkt, um das Ergebnis von der Untersuchung und die unterschiedlichen Positionen in der Untersuchung können festzumachen. Das ist in unserem Verfahren praktisch unmöglich gewesen, aus 2 Gründen. Der eine Staatsanwalt hat eine Schlusseinvernahme, also quasi einen Anklageentwurf bis und mit Schlusseinvernahme über 16, 17, 18 Einvernahmen, fast 20 Einvernahmen hinweggezogen, dass man eigentlich gar nie gewusst hat, wann hat das Ding den Charakter von einer Schlusseinvernahme, wo einem eigentlich der Anklagevorwurf entgegen, also der geplante Anklagevorwurf, angehebt wird und man dann das dem zustimmt oder das ablehnt. Das war so verzettelt, dass ich hätte aus Erinnerung nicht mehr gewusst, wann die Einvernahme Schlusseinvernahme geheißen hat, wenn sie vielleicht dann nachher auch als solche bezeichnet wurde. Das Zweite ist, ich bin im zweiten Anwalt in seiner Schlusseinvernahme, der das sehr viel sauberer gemacht hat, explizit Schlusseinvernahme, habe ich nachher mit so einer Quote von 85-90% gesagt, trifft nicht zu. Ohne Erklärung. Ganz einfach darum, weil die Frage in der Schlusseinvernahme war, bezüglich einer Randziffer, also einem Absatz in der geplanten Anklage, stimmen die Fakten da drin? Das war seine Frage. Also stimmt man diesen Fakten zu, dann lehnt man sie ab. Und ich meine, durch das, dass sie jeder Randziffer Fakten interpretiert waren, habe ich ja nur können, nicht einverstanden sein. Rein technisch. Ein Faktum wäre eigentlich etwas, das unbestritten sein sollte. Aber ich bin gefragt worden, ob ich mit diesen Fakten einverstanden bin. So wie nicht. Die 85-90% Ablehnung ist die Quote gewesen, die dann einfach so stark geworden ist. Und ich habe keine Erklärungen abgegeben, warum ich nicht einverstanden gewesen bin, sondern habe dann das so im Raum stehen.
Aber wieso haben Sie das so gemacht?
Ja, weil man hat in der Untersuchung gespürt, ab Februar 2020, dass jetzt das berühmte Beschleunigungsgebot gemäß Strafprozessordnung gepflegt wird, dass also wirklich Vollgas gegeben worden ist auf einen Abschluss von der Untersuchung und ein Einreichen von einer Anklage. Und da sind auch noch so viele Themen offen gewesen, Stichwort Beweisanträge. Es sind so viele Behauptungen sind so unsolid im Raum gestanden von Seiten der Staatsanwaltschaft, dass ich einfach nur habe können sagen, ich bin bis und mit Schluss aufeinander mit mir einverstanden. Und zu aber, Beschleunigungsgebot, zu mehr Erklärungen hat es wirklich keinen Raum gegeben. Ich hätte die eine...
Aber wieso haben Sie es nicht so gesagt? Wieso kommen Sie mit 85%?
Also ich habe das ist quasi die Auswertung von der Schlussaufnahme, oder? Ich habe zu jeder Frage...
ich habe sie falsch verstanden. Nein. Ich habe gemeint, Ihre Antwort sei...
Ich habe die Einleitung falsch verstanden.
Also, gut. Dann vielleicht noch eine ganz kleine Frage. Hat man dann mal versucht, mit der Privatklägerin ins Gespräch zu kommen und eine einvernehmliche Lösung zu suchen?
Also, meines Wissens nicht.
Also, ihr habt das nicht gemacht?
Ihr habt das nicht gemacht.
Gut, dann schlage ich doch vor, dass wir in einem nächsten Podcast uns dann wirklich in die Hauptverhandlung beginnen.
Sehr gerne.